Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im Buch Hiob, Kapitel 14, Vers 1 bis 6. Wir haben ja einige Haltepunkte im Kirchenkalender. Das Jahr geht wieder zu Ende und mit dem Ewigkeitssonntag endet das Kirchenjahr. Mit dem ersten Advent beginnt das Neue. Dieser Kalender ist darum entstanden, damit wir immer wieder an gewisse Dinge erinnert werden, weil wir Menschen ja doch recht vergesslich sein können und durch den Alltag, in dem wir leben, von den fremden Dingen eingeholt werden können. Wir sollen immer erinnert werden daran, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und so am Ende des Kirchenjahres sollen wir auch erinnert werden, dass unser Leben nur kurz ist, dass wir davon müssen, wie es auch schon der Psalm 90 ausgesagt hat. Und dass wir einst vor dem lebendigen Gott stehen sollen und dürfen. Und das mit großer Freudigkeit. Darum ist uns der Text aus Hiob 14 gegeben, der uns deutlich machen soll, wie nichtig unser äußeres Leben ist, aber wie wichtig unser Leben mit Jesus ist. Hiob sagt dort, der Mensch vom Weib geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab. Flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl der Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann, so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Soweit Gottes Wort. Dieser Mann Hiob war ja in einer schwierigen Lebenssituation. Da, wo die Frage auftauchte, wer bin ich überhaupt? Was ist mein Leben? Ist es lohnend? Wir wissen, die Menschen suchen alle nach Glück, nach Frieden, nach Sinngebung ihres Lebens. Sie schaffen von morgens bis früh, in der Hoffnung, etwas Wichtiges zu erarbeiten. Etwas Wichtiges getan zu haben, von dem sie ableiten können, dass ihr Leben sinnvoll ist. Aber Hiob hat gemerkt, dass er an einen Punkt kam, wo all das frohe Schaffen in seinem Leben nichtig erscheint. Es war ein Wühlen in den Gegebenheiten dieser Welt und doch hat es im eigentlichen Augenblick des Leides nichts mehr gegolten, nichts mehr gebracht. Ich denke da spontan an die Großmutter meiner Frau, als diese in den letzten Tagen hin zum Sterben lag, wollte man ihr viel Freude bereiten und aus Büchern vorlesen oder Gedichte vorlesen, die sie so gerne hatte. Sie erinnern an Zeiten, die sie mit Freuden erlebte. Und jeder Versuch scheiterte, ihr das nahe zu bringen. Sie bekundete, das brauche ich alles nicht mehr. Wieso? Es war doch schön. Jetzt aber nicht mehr. Das war alles vorübergehend. Das, was vorher schön schien, es gibt eine Stunde, wo das alles verblasst. Wo jegliche Arbeit, die wir geleistet haben auf dieser Erde, gegenstandslos im Wert ist. Jedes Studium hat ein Ende gefunden. Unser Wissen braucht keiner mehr. Wir selber auch nicht. Das ist nur die eine Frage, wie stehe ich vor meinem Schöpfer? Wie stehe ich vor Gott? Wir sollen erkennen am Ende dieses Kirchenjahres, dass im Blick auf uns unser Leben doch sehr kurz und nichtig ist. Aber im Blick auf den lebendigen Gott, der uns Leben gegeben hat, unser Leben äußerst wichtig ist. Äußerst wichtig. Jakobus erinnerte die Gläubigen auch daran in Jakobus 4, Vers 14 und sagt, schaut, was ist denn euer Leben? Das Äußere, es ist wie ein Dampf, der eine kleine Zeit währt und dann ist er nicht mehr da. Wir kennen diese Aussprüche, wenn wir hören, dass ein Verwandter, ein Bekannter, ein Freund plötzlich verstorben ist. Dann sagen wir, ach, gestern habe ich doch noch mit ihm geredet. Man ist verwundert, dass ein Mensch stirbt. Dabei ist das ja von Gottes Plan her so schon festgelegt. Kurze Zeit wie ein Dampf, der aufsteigt und dann vergeht. Das können wir am Kochherd beobachten. Wenn wir Wasser heiß machen, dann dampft es so. Aber irgendwo in einem Meter Höhe ist der Dampf weg. So schnell geht das. Verdampft. Und das soll uns bewusst werden, auch am Ende so eines Kirchenjahres. Dein Leben ist nur ein Dampf. Setze dich nicht fest in dieser Zeit, sondern prüfe dein Leben vor dem lebendigen Gott, wie du ihm begegnen kannst. Es gibt viele schwierige Situationen in unserem Leben, die uns diese Vergänglichkeit offenbar machen. Wir hörten ja jetzt gerade von dem Hurrikan an der Ostküste von USA, wo über 100 Menschen umgekommen sind, viele, viele obdachlos. Heute war wieder zu hören, dass in der Nähe von Thailand wieder ein kleines Erdbeben war. Wir hören von Katastrophen, Menschen sterben dahin. Wir haben immer das Ende einer Sache vor Augen, und doch fällt es uns schwer, dieses Ende zu akzeptieren. Hiob, er wird ja im Neuen Testament gepriesen und zu einem Vorbild des Leidens hingestellt. Er erlebte ein unsagbar großes Leid, was sicher kaum einer von uns schon erfahren hat. Wir würden sagen, sein Leid war übergroß. Und dennoch war es sehr sinnvoll, weil dadurch wieder die Endlichkeit des persönlichen äußeren Lebens erkannt werden sollte. Wir lesen im ersten Kapitel dieses Buches, dass seine Kinder, und er hatte 10 herrliche Kinder, zu einer Geburtstagsfeier zusammenkamen, sich miteinander freuten, aßen und tranken. Bedienstete waren auch dabei. Und an diesem Tag kamen plötzlich einige Diener oder Knechte, wie sie damals hießen, zu Hiob und sagten ihm, es ist Furchtbares geschehen. Zum einen ist geschehen, dass dein Tierbestand völlig vernichtet wurde. Dein Reichtum ist dahin. Deine Schafe, Esel, Kamele, alles kaputt. Hinzu, deine 10 Kinder sind alle tot. Ich glaube, Hiob konnte das gar nicht so im Moment fassen. Er bekam eine Nachricht nach der anderen. Er konnte sie gar nicht so schnell verarbeiten. Er nahm das erstmal alles zur Kenntnis. Aber dann kriegte er mit, dass alles nichtig ist. Und seine Gedanken stiegen auf zu dem lebendigen Gott. Und er konnte nur ausrufen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und er hat nicht gehadert, er sagt, gelobt sei der Herr. Wie kann man sagen, gelobt sei der Herr, wenn man alles verliert? Mann, Frau, Kinder vielleicht, Beruf, Reichtum. In diesen Augenblicken merkte er, dass sein äußeres Leben tatsächlich nur ein Dampf ist. Dass es sich gar nicht lohnt, auf das äußere Leben zukunftsträchtig abzustellen. Und dann kriegte er es noch mit seiner Frau zu tun und das war für ihn auch noch schlimm, denn er hoffte doch, wenigstens mit seiner Frau mal eins zu sein. Wenn ihn sonst keiner verstand, dann doch wenigstens der Ehepartner. Wünschen wir uns das nicht auch? Aber wir merken, in unserer Gesellschaft ist das nicht gang und gäbe. Die uns am nächsten stehen, sind uns manchmal in gewissen Situationen am fernsten. Und diese Frau sagte zu ihm, nun siehst du doch, wie es dir geht, nun sag doch deinem Gott ab. Oh, du redest wie die närrischen Weiber. Haben wir das Gute aus Gottes Hand genommen? Sollten wir nicht das andere, das Böse, auch aus Gottes Hand nehmen? Denn Hiob wurde auch noch krank, von Kopf bis Fuß. Nichts Gesundes war an ihm. Wenn wir das ein wenig Revue passieren lassen, tut uns dieser Mann leid und wir sagen, hat er nicht recht, dass er so über sein äußeres Leben redet, wie nichtig es ist und dass eigentlich Gott sich gar nicht darum kümmern sollte und ihn gar nicht ansehen sollte. Wir verstehen dies Leid. Unsere Leiden sind manchmal viel, viel kleiner und wir hadern mit Gott. Eines ist natürlich immer geblieben, auch bei Hiob. Und das lesen wir in dem ganzen Buch, nachdem einige Freunde zu ihm kamen und versuchten, ihn zu trösten. Die manchen Vorschlag machten, darüber nachzudenken, warum das so gewesen ist, blieb trotzdem die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum hat er mich das erleben lassen? Warum nicht anderes? Wie sah Hiob sein Leben? Wie sehen wir unser Leben oft an? Er kam zu der Erkenntnis, und da hat es mich gefreut, das neu gelesen zu haben, dass er sagt, der Mensch vom Weib geboren. Er bezeichnet also den äußeren Menschen, nicht den Menschen von Gott geboren, den Mensch vom Weib geboren, der lebt nur eine kurze Zeit. Kurze Zeit. Das soll uns auch deutlich werden. Unser äußerer Mensch, geboren von unserer Mutter, lebt nur kurze Zeit. Du lebst nur kurze Zeit auf dieser Erde. Wirklich nur kurze Zeit. Eine Erkenntnis, die uns wieder ganz neu vor das Angesicht Gottes bringen soll. Herr, wenn ich nur kurze Zeit lebe, ich will doch aber einst bei dir sein. Richte doch mein kurzes Leben so ein, dass es dir gefällt. Hiob wollte vielleicht auch damit sagen, eigentlich ist dieses Leben zu kurz. Zu kurz, um wirkliche Lebenserfüllung in diesem äußeren Leben zu finden. Man kann Jahrzehnte arbeiten, etwas schaffen, Großes machen. Ist das die Erfüllung des kurzen Lebens? Ich habe früher immer wieder den Bericht von dem Tankerreeder Onassis gelesen. Ein Mann, der Geld wie Heu hatte. Er konnte sich alles leisten. Er hätte doch sagen können, ich habe Großes geschafft. Ich habe viel Geld, ich habe ausgesorgt. Wenn mein Leben auch kurz ist, ist es doch sehr sinnerfüllt. Aber diese Gedanken kamen nicht auf, als sein Sohn starb. Er ließ ihn in einen gläsernen Sarg legen, um ihn jeden Tag nochmal anzuschauen. Er war untröstlich. Ihm half sein Geld nicht. Ihm halfen seine großen Schiffe nicht, seine Arbeit nicht, seine Beziehung nicht. Alles war nichtig. Das große Ölimperium, das er dort verwaltete, war nichts mehr im Sinne dieses kurzen Lebens, als sein Sohn aufstand vor ihm. Merken wir. Das Leben ist zu kurz, das Äußere, als dass man darin Lebenserfüllung finden könnte. Ferner sagt Hiob hier deutlich aus dieser Erkenntnis, dieses äußere Leben, der Mensch vom Weibe geboren, ist nur noch in Unruhe. Das äußere Leben ist geplagt. Es kommt nie zur Ruhe. Täglich sind Anforderungen da, Arbeit aller Art, Fragen über das Miteinander oder das Gegeneinander, Fragen der Versorgung, der Erhaltung des äußeren Lebens, das beschäftigt den äußeren Menschen von Tag zu Tag, voller Unruhe. Man braucht ja nur das Radio anzuschalten, die Nachrichten zu hören, was so die Menschen alle miteinander treiben. Voller Unruhe. Immer wieder etwas Neues. Leben in Familie, Beruf, Gesellschaft hält den Menschen ständig auf Trab. Ich denke, es ist nicht nur eine Erkenntnis, die Hiob hier ausspricht, sondern die wir auch vielleicht schon gewonnen haben. Voller Unruhe. Und doch nicht voller Lebenssinn. Ja, das Leben, so beschreibt er, ist wie das kurze Aufblühen einer Blume. Ich persönlich liebe Blumen sehr, habe mich sehr gefreut, auch zu meinem Geburtstag viele Blumen zu bekommen. Aber man kann es beobachten. Sie blühen nur eine kurze Zeit. Dann welken sie. Man versucht, sie noch ein wenig zu halten, weil sie schön aussehen, aber es kommt die Stunde, da sind sie kaputt. Muss man sie wegwerfen. Wir blühen auf wie eine Blume, die Blätter fallen bald ab. Wie ein weiter wandernder Schatten bewegen wir uns durch die Zeit und wissen nicht, wo er hinzieht. Hiob sagt auch an, dass es nichts zu verändern gibt darin. Die Lebensspanne von den Monden, die er spricht, das heißt Monate, er spricht noch nicht mal von Jahren, die Lebensspanne ist knapp und festgelegt. Wir legen keinen Tag hinzu zu dem, was Gott bestimmt hat. Wir nehmen auch keinen weg. Er bestimmt, wann wir aus dieser Zeit gerufen werden. So lesen wir es ja auch im Psalm 139. Alle Tage meines Lebens sind aufgeschrieben in deinem Buch. Alle Tage. Kein Tag länger werden wir hier sein und kein Tag kürzer. Hiob stellt auch noch etwas fest in diesem Zusammenhang, und sagt, der Mensch ist unrein. Kann ein Reiner von den Unreinen kommen? Der Mensch ist unrein, er ist unwürdig, vor Gott zu stehen. Was ist das für ein Leben? Denn alle sind Sünder. Alle sind von Gott abgewichen. Und dann sagt der Gott, du tust deine Augen auf über so einen Menschen, den du eigentlich nur vor Gericht ziehen willst. Was bin ich wert? Lohnt sich denn das? Es ist doch nicht der Mühe wert, dass du dich solch eines Menschen annimmst. Und auch das sollen wir wieder neu für uns erkennen. Gott hätte es nicht nötig, sich unser anzunehmen. Bei dem Bild, was wir vor ihm liefern. Wir schauen ja schon manchmal von Mitmenschen weg, weil sie uns nicht passen. Weil sie sagen, mit dem kann ich nicht reden, wie der gestaltet ist. Sein Wesen, manchmal aber auch sein Aussehen, ist unangenehm. Gehe ich aus dem Weg? Und wenn wir Menschen das schon tun, die wir selbst sündig sind, wie viel mehr könnte Gott das tun und sagen, die schaue ich gar nicht mehr an. Die sind doch gar nicht würdig. Und Hiob hat das in einem Augenblick für sich so gesehen. Ja, wir sind unrein. Es lohnt sich nicht, nach solchen Menschen zu schauen. Tu dich von ihm, sagt Hiob. Tu dich von ihm, Gott, dass er die kurze Zeitspanne des Lebens recht und schlecht irgendwie zubringt, bis er endlich das Ende empfängt wie ein Tagelöhner. Seine harte Rede, aber eine Rede der wahren Sicht über das menschliche Leben. So sieht ein Mensch aus, so sehen wir aus. So sind wir gestaltet. Ein düsteres Bild. Aber es ist gut, dass wir jetzt nicht daran stehen bleiben müssen, wie wir uns selbst sehen und wie Hiob sein Leben sah, sondern wir dürfen jetzt hören, wie Gott unser Leben sieht. Allerdings sollen wir die Erkenntnis, dass wir unwürdig sind, nicht beiseite schieben. Vor unseren Augen sind wir vielleicht nichtig, aber vor Gottes Augen sind wir wichtig. Geliebte Kreaturen, es lohnt sich für den Schöpfer aller Dinge, nach seinen Geschöpfen zu schauen. Zunächst natürlich bestätigt Gott diesen Zustand, den Hiob über sich beschrieb. In der Tat sagt er, das seid ihr. Wenn wir in dem Propheten Jesaja lesen, im ersten Kapitel, spricht der Herr, an euch ist nichts Gesundes mehr. Ihr seid krank von Kopf bis Fuß. Was soll man mit euch machen? Da ist nichts mehr zu bessern. Gott bestätigt diesen Zustand. Der Mensch hat überhaupt keine Qualität in sich, sich zu verbessern. Alles ist kaputt. Alles ist krank. Wunden, Striemen, Eiterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Öl gelindert werden können. Und auch im Psalm 14 heißt es dann, alle sind doch untüchtig zum Guten. Sie sind alle abgewichen, allesamt untüchtig. Da ist doch keiner, der Gutes tut. Und Gott bestätigt das auch durch die Apostel, durch seinen Heiligen Geist und lässt auch den Apostel Paulus sagen im Römerbrief, im 3. Kapitel ab Vers 13, wo es dann heißt, ihr Rachen ist doch ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, die Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, dass das Gesetz, so sagt Paulus weiter, dass das sagt, die da unter dem Gesetz sind, ihnen dann den Mund stopft. Alle sind vor Gott schuldig. Ja, das ist eine Bestätigung Gottes. Es stimmt, der Hiob hat also recht gehabt, sich so zu betrachten. Und ich sehe das genauso. Auch in 1. Mose 8, 21, nach der Sintflut, sagt der Herr, es lohnt nicht, ich sag's mal so mit meinen Worten, die Menschheit oder die Welt wieder mit einer Flut zu vertilgen. Warum lohnt es sich nicht? Weil das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Dann setzt er diesen Bogen in die Wolken und sagt, ich mache einen Bund mit euch, dass ich euch mit der Flut nicht mehr vertilgen will. Allerdings euer Herz bleibt böse von Jugend auf. Eigentlich müsstet ihr immer wieder neu vertilgt werden, ja? Gott bestätigt das. Immer irren sie mit dem Herzen. So heißt es an vielen Stellen. Doch bei all diesen Beurteilungen Gottes über die Menschen, die ja absolut richtig sind, sehnt er sich nach der Rückkehr seiner Geschöpfe. Wir haben vorhin die Lesung von Psalm 90 gehört. Da hieß es doch, der du die Menschen lässest sterben, sprichst, kommt wieder. Kommt wieder, Menschenkinder. Obwohl wir, von Menschen geboren, unser äußeres Leben so hoffnungslos aussehen, spricht Gott, komm wieder, Menschenkind. Gott zeigt uns nicht nur unsere Nichtigkeit im Blick auf unsere Unfähigkeit, ihm zu gefallen, und ihm zu dienen, sondern er zeigt uns, wie wichtig wir in seinen Augen sind, dass er uns beschenken will mit seiner Liebe. Und diese Liebe kommt nicht nur in diesem Aufruf zum Tragen, Psalm 90 kommt wieder, Menschen, Kinder, sondern diese Liebe kommt zum Tragen in der Schaffung der Möglichkeit, zu Gott kommen zu können. Wenn wir allein diese Einladung hätten, komm doch wieder zu dem lebendigen Gott, würden wir jämmerlich in den Versuchen, das zu tun, stecken bleiben und untergehen. Kein Mensch kann sich verbessern. Darum musste Gott selbst diesen wunderbaren Weg zu ihm ebnen, dass auch der Aufruf kommt, wieder Menschen, Kinder möglich werden konnte. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, von der wir gerade gehört haben, wie schlecht sie ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, Kindern, die wir so abtrünnig waren, kam ja bereits schon in den Psalmworten zum Tragen. Jesus Christus sehnte sich, für dich, für mich ans Kreuz zu gehen. Er sehnte sich danach, dich zu befreien von dem Elend, in dem du steckst. Er sehnte sich danach, dich lieben zu dürfen und den Weg zum himmlischen Vater für dich freimachen zu dürfen. In Psalm 40 heißt es folgendermaßen dazu, und das dürfen wir wieder ganz persönlich für uns hören. Ab Vers 8, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen, das ist die Stimme Jesu. Ich komme. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Lass deiner sich freuen in Vers 17 und fröhlich sein alle, die nach dir fragen. Das war das Anliegen Jesu. Die sollen sich alle freuen. Die sollen nicht mehr so traurig sein über ihr kurzes äußeres Leben und verderbtes Leben. Ich komme, spricht Jesus. Ich will die Gerechtigkeit ans Licht bringen, damit alle, die an dich glauben, sich freuen und fröhlich sind. Wir sind alle Gott wichtig und wertvoll. Jesus Christus nahm unsere Unwürdigkeit auf sich und trug sie ans Kreuz. Er tilgte unsere Schuld. Nicht, damit wir nur in Buße und Reue dankbar sind, sondern freudig werden, froh werden, wichtig sind, sinnvolles Leben führen, erkennen, dass jeder Tag mit Jesus ein wertvoller Tag ist. Gott hatte nicht nur Mitleid mit uns. Ich habe oftmals festgestellt im Gespräch mit Menschen, denen man Worte sagen wollte des Trostes, das heißt, sie bemitleiden wollte, weil sie vielleicht eine besondere Krankheit mit sich rumtrugen, im Rollstuhl saßen und so weiter, vielleicht verkrüppelte Glieder hatten. Und dann musste ich mir sagen lassen, ich brauche kein Mitleid. Mitleid kann sogar manchmal bedrängend sein. Dass andere sagen, na nun hör doch mal endlich auf, da bloß mit deinem Mitleid. Das macht mich ja, belastet mich ja und hilft mir nicht. Nein, Gott hat nicht nur Mitleid mit uns, sondern Liebe. Das ist was anderes. Das steht viel höher. Er liebte uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur Mitleid gehabt, dass er etwas tat, um uns zu versorgen. durch den Propheten Jeremia sprach der Herr auch: Ich habe dich je und je geliebt. Da steht nicht, ich habe immer schon Mitleid mit dir gehabt. Na, dann komm doch mal her. Na ja, komm, ich will mich mal erbarmen. Nein, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Darum, wegen der Liebe. Nicht, weil du so wertvoll warst in deinen Augen oder weil du so besondere Qualitäten hattest, weil ich dich geliebt habe. Habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Verstehen wir? Auf der einen Seite sollen wir erkennen, wir haben Gott nichts zu bieten. Wir können nichts bringen, was ihn mit uns versöhnt. Und auf der anderen Seite, dass er sich mit uns in Christus versöhnt hat. Darum dürfen wir freudig zu ihm eilen, auch du heute neu. Wiewohl wir also in unseren Augen unwürdig erscheinen, erkennen wir, dass wir würdig sind in Christus und dass wir zur Annahme dieser Liebe, und hier bitte ich einfach, das richtig zu verstehen, wir sollen nicht das Mitleid annehmen. Wir sollen nicht nur den Ruf zur Umkehr annehmen, sondern seine Liebe annehmen. Dass wir auf dieses Angebot eingehen, die Annahme der Liebe bei uns zulassen. Wir brauchen nicht mehr auf unsere Begrenzungen zu schauen, auf unsere Unmöglichkeiten. Und das Besondere ist dabei, auch liebe Geschwister und Freunde, dass wenn ich nicht mehr auf meine Begrenzungen und Unmöglichkeiten schauen muss, brauche ich das auch nicht mehr bei dem anderen. Sondern ich darf mich beschenken lassen von der Liebe Gottes, um wiederum durch diese Liebe ein Beschenkender sein zu können. Wir brauchen also nicht mehr bei uns stehen zu bleiben oder bei den Begrenzungen des anderen. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, wurde vom Heiligen Geist zu diesem Gebet inspiriert und sagte: Danke, dass du uns erlöst hast aus der Hand unserer Feinde, so dass wir jetzt Gott im Himmel dienen dürfen, ohne Furcht. Ohne Furcht. Unser ganzes Leben lang Gott dienen. Hiob, und darüber habe ich mich auch wieder neu gefreut, blieb ja bei der Erkenntnis über sich nicht stehen, trotz des ganzen Leides, in das er gekommen war, sondern er rief dann aus, nach einer Diskussion mit seinen Freunden, die ihn ja gar nicht weitergebracht hat, sondern zunächst erstmal in noch größere Schwierigkeiten. Aber dann rief er aus: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das weiß ich. Er hätte auch sagen können: Liebe Freunde, ihr könnt zu mir reden, was ihr wollt. Ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt, was ihr auch gemacht habt. Ihr könnt mich verurteilen, wie ihr wollt. Aber eins weiß ich jetzt: Mein Erlöser lebt. Und ich lese uns mal diese Verse aus. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hier plötzlich diese ganz neue Aussage: Ja, ich tauge nichts, aber ich freue mich, dass ich meinen Gott sehen werde. Das ist das, was auch Johannes der Apostel in seinem ersten Brief sagte, im dritten Kapitel, Vers 1 und 2. Wir sind Kinder Gottes. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden, aber eins wissen wir: Wir werden unseren Heiland sehen, wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Freude, die triumphieren soll über unserem Leben, bei aller Betrachtung unserer Nichtigkeit, die wir nicht übersehen dürfen, die wir nicht kaschieren dürfen, die wir nicht wegschieben dürfen. Wir müssen uns dazu bekennen. Aber zugleich zu der Liebe Gottes, die in uns diesen herzlichen Wunsch auslöst, ihn zu sehen und auch ihn sehen zu können. Als die beiden Schwestern von Bethanien, Maria und Martha, vor dem Grab ihres Bruders standen, Lazarus, sahen sie auch ihre Unfähigkeit, da etwas dran zu ändern, ihre Nichtigkeit, mussten sie sich aber sagen lassen von Jesus Christus: Habe ich euch nicht gesagt? So ihr glauben würdet, sollt ihr die Herrlichkeit Gottes sehen? Gleichsam sagte Jesus auch: Bleibt nicht bei eurer Betrachtung stehen, sondern haltet euch fest an Gottes Wort. Habe ich euch das nicht gesagt? Oder anders ausgesprochen, sagt der Herr zu uns: Ich habe über deine Lebenssituation immer das letzte Wort. Betrachte dich nicht selbst als der Weisheit letzten Schluss, sondern lass mein Wort über deinem Leben wirken. Du bist wichtig, nicht nichtig. Und als Jesus das zu den zwei Schwestern neu sagte, rief er: Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Und ich musste gerade daran denken, an die Debatte, die heute geführt wird über die Organspende. Tja, wenn nun der Lazarus da ein paar Organe gespendet hätte, ne? Nun sollte er rauskommen aus dem Grab, dann wäre er so nur noch halb da gewesen. Gott kümmert sich um das eigene Leben, das Einzelne. Er nimmt es in den Griff und er richtet es auf, wie er will. Darum komm doch auch heute du wieder ganz neu heraus aus deinen Begrenzungen, aus der Selbstbetrachtung, der Betrachtung deiner eigenen Nichtigkeit, deiner Traurigkeit, aus deiner Tränenflut. Komm doch einfach heraus aus deiner Sündennot, aus deiner Todesangst. Gott in Jesus hat dich lieb und er hat für dich gesorgt, dass du erkennen kannst, wie wertvoll du bist. Ich habe dort noch zwei kurze Sätze gelesen von Spurgeon. Er sagte über die Schwierigkeiten, die wir auch als Menschen hier in dieser Welt erleben: Wir sollten bei allen Schwierigkeiten nicht den Mut verlieren. Diese werden gesandt, um zu erproben, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Und verlasst euch darauf, sie tun uns außerordentlich gut. Wir können nicht immer die Hand Gottes in unserem Leben sehen, aber wir können stets sicher sein, dass sie da ist. Das Kreuz ist nicht aus Federn gemacht, noch mit Samt überzogen. Es ist schwer und drückt hart auf die ungehorsamen Schultern. Aber es ist kein eisernes Kreuz, es ist aus Holz. Und ein Mensch kann es tragen, denn auch der Mann, der Schmerzen hat, spürte seine Last. Jesus Christus, der Schmerzensmann. Im Grunde ist nicht halb so viel Leiden im Leiden, als in dem Sich-Auflehnen gegen das Leiden. Wie lange musst du auf Frieden warten? Gar nicht. Du darfst so kommen, wie du bist. Wie haben wir es gehört im Wochenspruch? Jetzt ist die angenehme Zeit, heute. Jetzt ist der Tag des Heils. Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr leben. Jesus sagt: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Darum wag es mit Jesus. Was auch deine Not sei, wag es mit Jesus. Er macht dich frei. Amen.